SWR 2 Forum. Und heute zum Thema: Nach der Bundestagswahl regiert uns jetzt der Kompromiss. Am Mikrofon Matthias Hege. Die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen. Jetzt übernimmt wieder die Politik. Schafft es der Wahlsieger Olaf Scholz oder der geschlagene Armin Laschet, eine Kanzlermehrheit zu organisieren? Welches Parteienbündnis wird die Politik nach der Ära Angela Merkel gestalten? Und gelingt der neuen Regierung der nötige Aufbruch oder droht Deutschland nun Stillstand im Koalitionskompromiss? Darüber werden wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit der Publizistin Bettina Gauss, dem Publizisten Christoph Schwennecke und mit dem Historiker Andreas Rödder. Normalerweise ist er Professor im Fachbereich Neueste Geschichte der Universität Mainz, zurzeit aber mit einer Gastprofessur an der Johns Hopkins Universität und deshalb aus Washington zugeschaltet. Herr Rödder, Sie sind Mitglied der CDU. Hat es Sie da gestern im fernen Washington eher gefreut, dass Armin Laschet noch im Rennen ist um das Kanzleramt, oder überwiegt bei Ihnen das Leiden über dieses schlechteste Ergebnis der CDU?
Hier aus Washington kann ich ja mit einem gewissen Sicherheitsabstand auf die Dinge in Deutschland schauen. Und tatsächlich habe ich ja zwei Hüte auf. Sie haben gesagt, ich bin Mitglied der CDU. Aber Sie haben auch gesagt, ich bin Historiker und Beobachter der politischen Szenerie. Und in der Eigenschaft wird, aber in der Eigenschaft als Beobachter möchte ich eigentlich auch stärker sprechen. Und, oder sagen wir, als teilnehmender Beobachter. Und dann sehe ich, dass die Union vor einem Dilemma steht zwischen Regierungsbildung einerseits und inhaltliche Erneuerung auf der anderen Seite. Und die Gefahr, vor der die Union steht, ist, dass sie um jeden Preis in der Regierung bleiben will und dadurch aber die Erneuerung versäumt, die sie dringend benötigt. Und so könnte sie das Kanzleramt sichern, aber den Erosionsprozess der Partei fortsetzen. Das könnte, und das ist die Gefahr für die Union, dann darin enden, dass sie eine Schlacht gewinnt, die Schlacht um das Kanzleramt, den Krieg aber verliert, nämlich die Auseinandersetzung darüber, dass sie eine nachhaltig substanziierte, politisch handlungsfähige Partei bleibt.
Frau Gauss, lange war es spannend, bis uns das vorläufige amtliche Endergebnis mit Olaf Scholz den Wahlsieger präsentiert hat. Mit gerade mal 25,7%. Wie bewerten Sie diese Neuformatierung der Parteienlandschaft im Bund, die da gestern auch und vor allem wegen der CDU-Schwäche passiert ist?
Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man generell sagt, der Wähler oder die Wählerin will das oder das. Das wollen sie ja erkennbar nicht. Also 3/4 der Bevölkerung haben jeweils Laschet oder eben Scholz nicht gewählt. Aber ich glaube, man kann schon insgesamt sagen, es ist ein Bedürfnis spürbar nach einer grundlegenden Veränderung. Auch unter den CDU-Anhängern gibt es ja eine Reihe Leute, die sagen, eine Erneuerung in der Opposition wäre gut. Ich teile die Ansicht von Herrn Rödder. Ich glaube, dass es für die Union brandgefährlich sein könnte, wenn sie jetzt versucht, um fast jeden Preis ins Kanzleramt zu kommen. Zumal sie ja den Grünen und der FDP riesige Angebote machen müsste, damit die dazu bereit wären. Vor allem den Grünen.
Herr Schwennecke, eine der grundlegenden Veränderungen zeichnet sich ja ab. Zum ersten Mal wird es jetzt im Bund wahrscheinlich zu Dreierkoalitionen kommen. Ist dieses Wahlergebnis nach 16 Jahren Angela Merkel ein Aufbruch, ein Kulturwandel in politisch eher instabile Zeiten für Deutschland mit einem schwachen Kanzler und sehr selbstbewussten Koalitionspartnern?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber ein Epochenbruch ist es gleichwohl, darauf komme ich gleich, aber man muss nicht davon ausgehen, dass Dreierbündnisse per se instabiler sein müssen. Warum ist das, also erstmal, wenn man ganz genau ist, ist auch die Große Koalition am Ende oft in drei Parteien zerfallen, denn dass die CDU und CSU jetzt immer und bei jedem Punkt einer Meinung war, kann man ja auch nicht sagen, das würde auch bestimmt Herr Rödder nicht bestreiten. So, und interessant ist, und das meine ich mit dem Epochenbruch, sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, wir haben bei diesen Wahlen, wenn ich jetzt auch mal die Landtagswahlen mit einbeziehe, gesehen, dass die Personen immer noch wichtiger werden. Also wenn eine Person, die zur Wahl steht, so überzeugend ist, offensichtlich wie Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, dann kann auch eine Partei wie die SPD fast 40% holen. Hier in Berlin ist Herr Lederer, der Spitzenkandidat der Linken, in seinem Wahlkreis von einer jungen, weitgehend unbekannten, sympathischen Grünen abgelöst worden als Direktkandidatin. Und Armin Laschet hat als Direktkandidat für die Kanzlerschaft letztlich eben als Personalangebot auch nicht überzeugt. Also da überlagert inzwischen das Personelle sehr stark das Parteipolitische. Und dann finde ich interessant, und das ist wirklich neu, dass jetzt zwei von sich sagen, also wir stehen als Regierungsparteien schon mal fest. Und ihr zwei, die ihr gestern den Kanzleranspruch erhoben habt, nämlich Armin Laschet und Olaf Scholz, ihr könnt jetzt mal neudeutsch gesagt, jungdeutsch gesagt, mal ein bisschen chillen. Wir machen das jetzt mal klar untereinander und sagen euch dann, mit wem wir das lieber machen würden an der Spitze. Und das ist schon eine Aussage, die auf jeden Fall weiterwirken wird im Kraftverhältnis eines Dreierbündnisses, sei es nun die Ampel, die ich eher sehe, oder Jamaika. Dieser Kanzler, wie immer er heißt, bei Laschet noch mehr als bei Scholz, wird es schwer haben, gegen dieses Selbstbewusstsein von Grünen und FDP anzukommen.
Die sind jetzt die Königsmacher. Sie sprechen darauf an, dass beide erstmal miteinander sondieren wollen, wie das nun heute angekündigt wurde.
Ja, die sind die Königsmacher, aber die sind natürlich in unterschiedlichen Situationen. Also bei der FDP ist die Anhängerschaft gespalten. Es gibt mehr Leute, die Jamaika wollen würden unter den Wählerinnen und Wählern, aber es gibt auch einen substanziellen Teil, der ein Bündnis, eine Ampel gut fände. Bei den Grünen, es wurde in den letzten Wochen ja auch oft kommentiert, ja, aber was machen die linken Grünen, wenn es zu einem Bündnis mit Laschet kommt? Die Gefahr sehe ich gar nicht, weil ich sehe zwar einzelne Personen, die links sind bei den Grünen, aber der Flügel hat an Bedeutung verloren. Aber ganz anders sieht es ja bei den Wählern aus. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler der Grünen ihrer Partei nur sehr schwer verzeihen könnten, wenn sie jetzt in ein Bündnis mit Laschet ginge. Das ist einfach nicht vergleichbar. Es wird jetzt dauernd der Vergleich bemüht, wie Habeck Koalitionsverhandlungen sehr geschickt in Schleswig-Holstein geführt hat. Das lässt sich nicht vergleichen mit der Situation im Bund. Ich glaube, den Grünen bleibt im Moment fast nichts anderes übrig, auch wenn das gegen Interessen einzelner Leute im Vorstand geht, als an Scholz gekettet zu sein.
Darauf deutet ja auch hin, Frau Gauss, damit möchte ich das unterstreichen, was Sie sagen, dass Habeck entgegen dieser Annahme, dass er eher dem Jamaika-Bündnis zuneigt, heute gesagt hat, als erster Ansprechpartner dieser beiden feststehenden Regierungsparteien wird die SPD sein. Also da hat er dann ja möglicherweise contre-coeur oder einfach in Erkenntnis der Sachlage, die Sie gerade beschrieben haben, da die Marschrichtung schon vorgegeben.
Ich würde aber trotzdem dagegen halten, denn ich glaube, was wir hier erleben, ist doch, dass sich hier zwei Ansprüche blockieren können. Und das kann ja sowohl für Lindner als auch für Habeck eine Trumpfkarte im Ärmel sein. Die FDP hat sich nicht exklusiv, aber doch ziemlich deutlich festgelegt auf ein Bündnis mit der CDU. Die kann also den Grünen sagen, wir haben eigentlich gesagt, mit der SPD wollen wir nicht. Bei den Grünen ist es genau andersrum und so haben sie eine Blockade, wie gesagt, die man ja zu einer Trumpfkarte in den Verhandlungen machen kann. Einer von beiden muss über den eigenen Schatten springen und dann kann man diese Trumpfkarte als schwarzen Peter weiterreichen und fragen, ja, wer bietet uns denn mehr, Olaf Scholz oder Armin Laschet? Und wir haben ja gestern Abend gesehen, wie sehr die Union bereit ist, offensiv um das Kanzleramt zu kämpfen, geradezu zu betteln um das Kanzleramt. Und insofern
ja, sind Sie das?
Aber insofern, lassen Sie mich den Gedanken nur gerade zu Ende bringen. Könnte das ja für bedeuten, dass Habeck und Lindner einfach gucken, wer von den beiden Stärkeren, Scholz und Laschet, ist bereit, mehr auf den Tisch zu legen. Und das könnte diese starke Position von FDP und Grünen, wenn die sich untereinander mehr oder weniger in einem spannungsvollen Verhältnis einig werden könnten, deren Position noch weiter stärken und dann legitimieren zu sagen, na schaut mal, da haben wir am meisten für unsere Klientel rausgeholt und deswegen springt entweder die FDP über den einen oder die Grünen über den anderen Schatten. Aber das prägt die Situation. Und wenn die CDU, CSU entsprechend konzessionsbereit ist, sehe ich da durchaus eine Konstellation, in der Laschet größere Chancen auf das Kanzleramt haben könnte. Ich würde Jamaika nicht abschreiben.
Ich glaube, Sie hätten recht. wenn die Union ein geschlossener Block wäre. Aber es zeichnet sich ja jetzt schon mehr als Gegrummel ab. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Meinungsverschiedenheiten der letzten Wochen und Monate nach dieser Niederlage mit neuer Kraft aufbrechen werden. Und gerade die CSU, die nächstes Jahr Landtagswahlen hat, hat sicher kein Interesse daran, sich weiterhin an einen erfolglosen Laschet zu klammern. Das heißt, ich halte Ihr Szenario für überzeugend, aber nur, wenn die Union geschlossen ist. Und das sehe ich im Moment nicht.
So, Sie beide, Frau Gauß und auch Herr Rödder, Sie haben ja auch schon gesagt in Ihren Eingangsstatements, dass die Union nicht um jeden Preis dieses Kanzleramt anstreben sollte. Und genau diesen Satz hat Markus Söder, und damit will ich sein Verhalten in den letzten Monaten nicht heilig sprechen, aber genau diesen Satz hat Markus Söder auch schon gesagt. Hat gesagt, also nicht um jeden Preis. Das ist schon, das rückt schon ab von dem Auftreten von Armin Laschet gestern Abend, der mir, gebe ich zu, so eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Faszination entlockt hat. Denn das musst du erst mal schaffen, mit so einem Wahlergebnis dann so einen Auftritt hinzulegen. Das zeugt von sehr, sehr großer Schmerzfreiheit, die ich ihm wirklich dazu billige. Nur, er erinnert mich an zwei Leute gleichzeitig. Er erinnert mich an Gerhard Schröder 2005, der auch eine enorme Aufholjagd hingelegt hatte und es fast geschafft hätte und es nicht gesehen hat, dass es nicht ganz gereicht hat. Und er erinnert mich auch an Angela Merkel, auch 2005, die es mit Hängen und Würgen irgendwie vielleicht ein bisschen geschafft hat, aber dann sofort den Fraktionsvorsitz beansprucht hat, sehr zum Leidwesen von Friedrich Merz. Und das hat dann zu tun mit dem, was Bettina Gauß gerade sagte, Herr Laschet nicht getan, weil er sich gar nicht sicher ist, ob er die Kampfabstimmung in der Fraktion überhaupt gewinnen würde. Und das macht einen Riesenunterschied. Und deswegen weiß ich nicht, wie weit dieser Anspruch, den er da erhebt, noch tragen wird.
Es grummelt gewaltig, jedenfalls bei der CDU, bei der Union. Da soll es am Vormittag bei der Präsidiumssitzung schon ordentlich auch zwischen Laschet und Fraktionschef Brinkhaus gekracht haben. Angeblich musste die Kanzlerin eingreifen und schlichten. Markus Söder sagte heute, man dürfe das Ergebnis nicht schönreden, nicht zur Tagesordnung übergehen, man müsse aufarbeiten. 51% der Unionswähler sind laut einer CIVI-Umfrage für einen Rücktritt des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Und die junge Union Sachsen hat das gerade auch schon gefordert. Wir reden jetzt alles so, als sei es schon ausgemacht, dass Laschet die Unterstützung hat, die Union in die Koalitionsverhandlungen zu führen. Ist das tatsächlich so?
Na, eben nicht. Also ich sag ja, da geht ja jetzt das Hauen und Stechen erst los. Und was mir, Laschet ist ja kein Mann, der Fehler vermeidet. Also der Satz, wo ich heute fassungslos war, war, als er sich hinstellte und sagte, also wenn es eine Jamaika-Koalition gäbe, sinngemäß sagt er, das sei der Weg zu gesellschaftlicher Versöhnung. Das fand ich nun wirklich ungeheuerlich anmaßend. Das klang so, als weil die Union ihren angestammten Platz als stärkste Fraktion verliert, stünde Deutschland knapp vor dem Bürgerkrieg. Da würde man ihn doch gerne daran erinnern, dass dem nicht so ist. Also es ist schon so in Deutschland, da können Parteien Stimmenverluste hinnehmen müssen. Und trotzdem ist eine gesellschaftliche Versöhnung oder gar runde Tische sind da gar nicht nötig. Nee, man kann einfach eine andere Regierung haben. Das geht in der Demokratie.
Ja, geht es da in der Union, eine bestimmte,
Herr Röder, geht es da in der Union, wenn wir mal bei diesem Streit und dieser Auseinandersetzung bleiben, die wir jetzt am Tag nach der Wahl erleben, geht es da in der Union nur um die Personalfrage Armin Laschet? Darum, wer nun also die Koalitionsverhandlungen entscheidend bestimmen wird, die Richtung vorgibt? Oder ist der Streit eben viel grundsätzlicher? Gibt es auch Kräfte in der Union zum Beispiel, die sich eigentlich lieber in der Opposition sehen?
Naja, dass in der Union sich ganz grundlegende Konfliktlinien aufgebaut haben über Jahre hin, das war ja gar nicht zu übersehen. Und die sind mit eiserner Hand zusammengehalten worden durch diesen immer wieder gleichen Appell zur Geschlossenheit. Und die Union ist ja anders als die SPD oder die Grünen in der Lage und bereit, sich diesem Appell zur Geschlossenheit zu fügen, solange man das Kanzleramt bestellt beziehungsweise in der Regierung ist. Es ist ja in der Union nicht vorstellbar, dass man den eigenen Kanzler abwählt, mehr oder weniger zum Scheitern bringt, so wie Helmut Schmidt 1982 oder Gerhard Schröder 2005, oder dass man den eigenen Außenminister mit einem Farbbeutel bewirft, wie das auf dem Grünen Parteitag der Fall war. Deswegen muss ich sagen, hatte ich auch gestern Abend eigentlich den Eindruck gehabt, dass jetzt diese üblichen Mechanismen in der Union greifen, also dass sich Laschet stabilisiert dadurch, dass er eine weitere Chance hat, in der Regierung zu bleiben, und dass dann genau der Mechanismus greift, von dem vorhin bereits die Rede war, dass man sich die Ämter sichert, dass man erstmal Ruhe schafft, man kündigt eine Aufarbeitung an und die bleibt dann natürlich aus. Und am Ende ist die Union ja immer bereit gewesen, sich der Macht zuliebe dann auch zu fügen. Insofern wäre das tatsächlich, wenn das jetzt anders ist, ein Novum in der Geschichte der Union in den letzten, sagen wir, 20 Jahren, würde dann in der Tat dafür sprechen, wie schwer diese Konflikte sind, die sich aufgestaut haben. Und dass dem der Fall ist, das ist ja ganz offenkundig.
Aber dieses Novum ist doch schon da, Herr Röder. Dieses Wetterleuchten, ein Ende dieses Kanzlerwahlvereins CDU, der für die Macht alles zusammengekniffen hat, die Lippen und alles, was man sonst zusammenkneifen kann, um die Macht zu sichern, ist ja nicht mehr da. Also wenn der Generalsekretär der Schwesterpartei CSU schon immer wieder sagt, also mit dem anderen Kandidaten stünden wir besser da, dann ist das ja, und das war ja jetzt noch vor dem Wahlsonntag, dann ist das ja schon ein Ausweis dessen, dass es mit dieser Geschlossenheit um jeden Preis nicht mehr
Ich meine jetzt nicht die Geschlossenheit in der Union,
sondern
ich meine,
CDU.
Das hat ja eine gewisse Tradition. Also wenn Sie an Franz Josef Strauß' Auslassungen über Helmut Kohl denken, dann waren die auch nicht besser als
gut,
das, was Markus Blume so abgeliefert hat. Aber ich meine, innerhalb der Union ist es doch CDU. Immer noch mal wieder so gewesen. Man hat Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt, man hat Armin Laschet gewählt und man hat das, was Sie gerade sagten, das Zusammenkneifen, doch immer wieder noch mal hingekriegt. Und ich hatte gestern Abend tatsächlich den Eindruck gehabt, dass dieser Reflex jetzt dann doch noch mal greift. Aber möglicherweise haben Sie recht. Aber möglicherweise haben Sie recht und der Reflex greift jetzt nicht mehr, würde durchaus für die Lebendigkeit der Union sprechen.
Ja, denn der Test wäre doch die Fraktionsvorsitzendenwahl, Herr Röder. Und wenn Armin Laschet dieser Wahl ausweicht und zu Herrn Brinkhaus sagt, und das hat ja dann die Diskussion offenbar ausgelöst in den Gremien, zu Herrn Brinkhaus sagt, mach das doch mal kommissarisch weiter. Und Herr Brinkhaus sagt, kommt gar nicht in die Tüte, entweder ich werde hier gewählt oder halt nicht, dann zeigt es doch schon, dass die Brüchigkeit da ist. Also das war sehr beeindruckend. Ich sage das nochmal. Die Steherqualitäten von Armin Laschet nötigen mir allerhöchsten Respekt ab. Schon in der Phase, als ihn wirklich Markus Söder gepiesackt hat, auf eine Weise gepiesackt hat, wie es selbst unter den harten politischen Bedingungen und unter Parteifreunden nicht mehr normal ist. Wie er vorher es immer ausgehalten hat, bis sozusagen zum letzten Moment, um dann doch wieder da zu sein. Das finde ich bewundernswert. Aber ob es diesmal reicht, da habe ich große Zweifel. Denn
aber ich finde es schon sehr spannend, dass wir, und ich beteilige mich ja daran begeistert, aber der Wahlsieger ist Olaf Scholz. Wir haben bisher pflichtschuldig 2 Halbsätze über ihn verloren und reden jetzt seit fast einer halben Stunde über den Wahlverlierer und wägen sorgfältig ab, wie gut seine Chancen sind, doch ins Kanzleramt einzuziehen. Ich habe den Verdacht, nehmen Sie es mir nicht übel, wie gesagt, ich beziehe mich ein, aber ich habe den Verdacht, auch wir haben uns so sehr dran gewöhnt, dass die Union einen Erbanspruch hat aufs Kanzleramt, dass wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können, dass die vielleicht schlicht und ergreifend abgewählt worden sind.
Nee, also das würde ich für vielleicht liegt es auch daran, Frau Gauss, vielleicht liegt es auch daran, dass am Ende ja auch ein Olaf Scholz durch die eigene Partei noch in Schwierigkeiten kommen könnte. Auch die muss ja erstmal einer Koalition zustimmen mit einer FDP, die nun programmatisch so denkbar wenig mit dieser linksorientierten SPD-Führung zu tun hat. Frage ist ja, wird man Scholz diese Beinfreiheit lassen?
Das glaube ich schon, denn ich meine, zum einen sind die beiden Vorsitzenden, deren Wahl ja von großen Hoffnungen in der Partei begleitet worden war, nun beim besten Willen nicht als strahlende Erfolgsgeschichte zu verkaufen. Also die haben unmittelbar nach ihrer Wahl alle vollmundigen Ankündigungen zurückgenommen, die sie vor der Wahl noch gemacht hatten. Und auch Kevin Kühnert, der ja lange ein erklärter Gegner der Großen Koalition war, hat dann Kreide gefressen und war plötzlich kein solcher Gegner mehr. Die SPD hat durchaus auch eine gewisse Tradition darin, geschlossen auftreten zu können. Ich gebe zu, nicht unbedingt im Verlauf einer Kanzlerschaft. Auch ich erinnere mich an Helmut Schmidt, wie er von seiner eigenen Partei zu Fall gebracht wurde. Aber zu Beginn einer Kanzlerschaft, wenn es endlich mal wieder eine Chance gibt, ins Kanzleramt einzuziehen, da glaube ich, würde die SPD eine Menge Kröten fressen.
Außerdem, Herr Heger, die Alternative ist ja futsch. Also wenn es tatsächlich, es mag ja sein, dass es in der linken Abteilung der SPD, die größer ist, als uns natürlich Olaf Scholz Glauben macht als Frontmann, dass es da diese Sehnsuchtsträume gegeben hat. Aber dieser Traum ist ja ausgeträumt. Also realistischerweise hat die SPD zwei Möglichkeiten, eine Ampel zu machen oder eine große Koalition. Und ich glaube, die allergischen Reaktionen gegen Letztere sind so stark, dass man sich dann am Ende doch lieber in der Ampel wiederfindet und den eigenen Kanzler dann feiert.
Ja, sind sie. Aber lassen Sie uns die Konstellation noch einmal kurz vor Augen führen. Ich meine, was Armin Laschet, das war mein Eindruck gestern Abend oder meine Erwartung gestern Abend, was Laschet tatsächlich für den Moment gerettet hat, ist, dass Rot-Rot-Grün auch rechnerisch nicht möglich ist. Denn wenn Rot-Rot-Grün rechnerisch möglich gewesen wäre, glaube ich zwar auch, dass es zu keiner rot-rot-grünen Koalition gekommen wäre, aber das wäre natürlich ein starker Bargaining-Chip für Olaf Scholz, ein Druckmittel gewesen auf die FDP, für die Ampelkoalition. Und jetzt ist die Situation die, dieses Druckmittel gibt es nicht. Und wir haben es ja vorhin bereits gesagt, Laschet und Scholz sind zunächst einmal abhängig von dem, was die FDP und was die Grünen tun. Und insofern würde ich sagen, halte ich es durchaus, und das hängt dann wiederum vom Verhalten der Union ab, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass Olaf Scholz am Ende des Ganzen so dastehen kann wie Helmut Kohl 1976, als er mit 48,6% ein Riesenergebnis geholt hatte, aber die Regierung ohne ihn gebildet wurde. Und da sind also erstaunlicherweise die beiden stärksten, Laschet und oder Stimmenmeisten, also Laschet und Scholz, im Moment in der Hinterhand. Und das ist ja das, was die eigentliche Delikatesse der Situation ausmacht. Es gibt dann allerdings noch einmal die Möglichkeit, sollten FDP und Grüne diesen Anspruch überziehen. Sie haben es gesagt, gibt es als dritte Möglichkeit noch die Große Koalition. Ich glaube auch nicht, dass die SPD das wollen würde. Aber es wäre ja eine GroKo unter Führung der SPD. Allerdings glaube ich, dass in diesem Moment wahrscheinlich bei der CDU dann endgültig die Dämme brechen würden.
Naja, und wir sollten auch nicht so tun, als ob irgendjemand von uns glaubt oder sonst jemand glaubt, dass die Diskussionen darüber heute angefangen haben. Natürlich haben sich FDP und Grüne auch vor dem Wahlsonntag schon miteinander unterhalten. Natürlich hat der Scholz mit Leuten geredet. Und wenn ich mir Herrn Laschet gestern und auch heute angeguckt habe, dann hatte ich da schon das Gefühl, einem verzweifelten Mann ins Gesicht zu blicken. Während Herr Scholz ein bisschen aussieht wie der Kater, der den Rahmen geschleckt hat. Was ich verstehe, würde ich an seiner Stelle auch tun.
Das
heißt, ich glaube, er sieht dem ziemlich gelassen entgegen. Und wenn er das in der gegenwärtigen Situation tut, dann weil er was weiß, was wir noch nicht wissen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass Habeck von den Grünen vor Indiskretionen während der Sondierungsgespräche gewarnt hat. Weil natürlich die größte Gefahr wäre jetzt, wenn jemand zur Unzeit Sachen ausplaudert. Das könnte Einigungen gefährden. Aber ich glaube, da ist schon sehr viel mehr festgeklopft, als wir uns vorstellen können.
Naja, da ist ja auch ganz interessant darauf zu schauen, wer sich da so bei den Grünen in Position gebracht hat. Auch bei den Grünen sind ja nicht alle zufrieden über das Ergebnis vom Sonntag. Annalena Baerbock hat zwar ein Rekordergebnis für die Partei eingefahren, aber das Potenzial aus den Umfragen eben verspielt. Das scheint aber im Augenblick danach schon verziehen. Robert Habeck, der hat ja in Schleswig-Holstein, Jamaika mitverhandelt. Baerbock tendiert eindeutig zur Ampel. Gibt es da unterschiedliche Präferenzen für die Verhandlungen im Team Baerbock-Habeck?
Also
beide gehören zu dem Flügel, der früher als Realo-Flügel galt. Also rechts ist jetzt die falsche Definition, das sind beide nicht. Aber sie gehören beide nicht zum linken Flügel. Und allein mit ihrer Wahl zu den Vorsitzenden ist die alte eins Töpfchen, ein ins Kröpfchen Arithmetik kaputt gemacht worden. Also es wurden halt nicht mehr alle Flügel bedient. Und im Moment geht es doch eher, was Sie natürlich bestreiten würden, aber es geht doch im Moment auch um Posten. Herr Habeck würde sehr, sehr gerne Finanzminister. Frau Baerbock möchte sehr, sehr gerne Außenministerin werden. Die Präferenzen würden sich sicher auch ein bisschen daran orientieren, wer von beiden größere Chancen in welcher Koalition hat, die Träume zu verwirklichen. Herr Lindner möchte auch gern Finanzminister werden.
Aber Herr Lindner wird ja sowohl in der Ampel als auch bei Jamaika in dieser Konkurrenz um das Finanzministerium mit dabei sein. Und ich sehe schon einen Unterschied. Also mir scheint Frau Baerbock schon stärker die Kandidatin der Ampel zu sein. Während diese Kombi aus Laschet und Habeck, die hat ja was. Das ist ja die Geschichte, die der Habeck erzählen kann als moderne Bürgerlichkeit. Ich erinnere mich noch, wie Lindner und Habeck bei Anne Will sich gekämpft haben. Ich weiß gar nicht, was hat der Lindner da noch mal gesagt, wie die FDP, wie die Grünen seien, so soßig oder irgendwie sowas. Diese beiden, Lindner und Habeck, können natürlich die Geschichte einer neuen Bürgerlichkeit erzählen. Und ich sehe schon so etwas wie ein Gravitationszentrum, das da entsteht, ganz abgesehen davon, dass ich vermute, ich habe keine Insider-Informationen darüber, aber alles, was ich mir so sozialpsychologisch über Politik zusammenreimen kann, ist natürlich das, dass seit gestern Abend 18 Uhr spätestens bei den Grünen Rückspiel ist. Und ich sehe schon, dass Habeck jetzt in diesem Duo in der stärkeren Position ist als Annalena Baerbock.
Genau, deswegen würde ich das Wort von dem Verzeihen, Herr Heger, auch nicht unterstreichen, denn Herr Habeck hat sehr klar gemacht, mit seinem Auftreten schon vor der Bundestagswahl, aber erst recht nach Schließung der Wahllokale. Du, Annalena, hattest deine Chance, die hast du bekommen, die hast du auch bekommen, weil ich gesagt habe, ich trete da zurück von diesem Anspruch. Aber jetzt ist meine Zeit gekommen. Das war ganz, ganz augenscheinlich gestern Abend, als Annalena Baerbock in der Elefantenrunde war, man ihre schlechte Laune sehr deutlich angemerkt hat und danach Herr Habeck in den Tagesthemen im Studio war mit dem liberalen Johannes Vogel und dann dort die Sondierungen schon ein Stück weit vorweggenommen wurden, die jetzt offiziell ausgerufen wurden zwischen Grünen und Gelben. Also da ist, glaube ich, die Rangordnung jetzt klar. Es ist sogar so, ich habe das nicht gegenrecherchiert, aber es gab mal dieses Gerücht, dass es eine Art Vereinbarung zwischen Frau Baerbock und Herrn Habeck gab, wonach sie diese Chance als Kanzlerkandidatin hat. Wenn die aber nicht genutzt wird, dann ist er am Drücker, egal ob das jetzt eine reale Absprache war oder nicht. Tatsache ist, dass er das Zepter jetzt in die Hand genommen hat.
Und Diese Einschätzung teile ich, auch die, dass Frau Baerbock im Moment trotz allem eher für eine Niederlage steht und Habeck für Neuaufbruch. Nur ich warne davor, deswegen aus Frau Baerbock jetzt irgendwie eine nicht bürgerliche, nicht dem bürgerlichen Lager zuzuordnende Politikerin zu machen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also viel bürgerlicher als Frau Baerbock kann man gar nicht sein. Und ich meine, eins ist wahr. Das wird Herrn Röder freuen, dass ich, wenn ich das sage. Ich glaube auch, dass die Grünen ihre Sehnsucht danach, als Partei der Mitte sich etablieren zu können, in einer Jamaika-Koalition besser befriedigen könnten als in einer Ampel. Aber in der Tat müssen sie mit dem Unwillen ihrer Wähler rechnen. Und ich habe mir das heute mal auf Twitter angeguckt. Die Warnungen von Leuten, die Grün gewählt haben, die gesagt haben, nie wieder, wenn ihr mit Laschet koaliert, waren schon sehr schrill. Nun ist Twitter immer ein schrilles Medium, aber in einer solchen Massivität passiert es dann auch nicht jeden Tag.
Und wir dürfen eines nicht vergessen, ich fand es zwar auch respektabel, wie Herr Lindner gestern versucht hat, sein Wahlergebnis aufzupumpen, das versuchen alle Beteiligten an so einem Abend und das zum besten aller Zeiten oder weiß ich nicht und zum zweiten Mal zweistellig und so weiter und so weiter, aber ganz nüchtern betrachtet, wenn eine der beiden nun traditionell bürgerlichen Parteien, die Union, so viel verliert und die FDP gerade mal hält mit ein bisschen noch einen Schlag obendrauf, dann ist das so grandios auch wieder nicht. Und es ist halt so, dass in diesem in dem Duell der in Anführungszeichen kleinen oder kleineren, haben die Grünen eben doch die Nase vorne gehalten. Und es war nicht ohne Grund, dass der Parteichef Lindner in den letzten Tagen vor der Wahl das Ziel ausgerufen hatte, vor die Grünen zu kommen. Warum? Weil jetzt natürlich bei diesen beiden schon feststehenden Regierungsparteien natürlich auch nochmal die Frage ist, wer hat denn hier jetzt eigentlich die Nase vorn? Und jedenfalls vom Wahlergebnis her sind das die Grünen. Das heißt, natürlich können die Grünen auch mit einem gewissen Recht sagen, also wir haben jetzt doch ein bisschen mehr darüber zu sagen, dazu zu sagen, in welches Bündnis wir gehen. Und es kommt noch was hinzu. Herr Lindner hat seinen Joker gezogen, eine Koalition auszuschlagen. Ein zweites Mal kann er das nicht tun, selbst wenn es nicht seine präferierte, also die Jamaika-Option ist.
Trotzdem hat sich Herr Lindner schon mal mit einer roten Linie vorgewagt. Ich meine auch in der Berliner Runde, danach natürlich noch mehrfach. Er will auf alle Fälle keine Steuererhöhung mitmachen. Und Annalena Baerbock, haben wir gehört, will in jedem Fall eine Klimaregierung, die das Pariser Abkommen erfüllt. Aber würde sich der Koalitionsvertrag eines Jamaika-Bündnisses oder einer Ampel tatsächlich so fundamental unterscheiden? Oder läuft das am Ende nicht auf ganz ähnliche Kompromisse hinaus? Da muss ich kein Wähler beunruhigen, dass die eine oder andere Koalition zu radikal werden wird.
Naja, also wenn es tatsächlich zu einer Ampel kommt, wollen wir nicht ganz vergessen, dass die SPD ja tatsächlich dann eine gewisse Rolle spielt. Und vielleicht könnten sich Grüne und FDP noch auf das ein oder andere verständigen. Und da gibt es ja dann manchmal auch Sprachregelungen, die einfach hübsch klingen. Also wie Annalena Baerbock gestern sagte, natürlich akzeptieren wir die Schuldenbremse. Die steht ja in der Verfassung. Sie muss nur erweitert werden, um, ja, Sie alle lachen, Sie wissen, was ich meine. Also manchmal ist es ja einfach auch eine Frage, wie nenne ich ein Kind. Aber die SPD kann nicht weg von allem, was sie an sozialen Maßnahmen, wofür sie angetreten ist und auch für die Steuerpolitik, für die sie angetreten ist. Also ein bisschen was muss da schon kommen. Sonst ist der Höhenflug von Herrn Scholz ein kurzer.
Nach der Bundestagswahl regiert uns jetzt der Kompromiss. Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit den Publizisten Bettina Gauss und Christoph Schwennecke und dem Historiker Andreas Röder. Herr Röder, der politische Betrieb, so viel scheint sicher, wird jetzt womöglich monatelang erstmal um sich selbst kreisen, bis eine Kanzlermehrheit gefunden ist. Solange wird Angela Merkel noch regieren, die mitverantwortlich dafür gemacht wird, dass wir auch eine kulturelle Spaltung in diesem Land erleben, eine wachsende Entfremdung vom politischen System. Die zeigt sich in der Bewertung der Corona-Maßnahmen, der Überforderung durch Zuwanderung, der Verachtung des politischen Personals. Und diese Spaltung geht ja bis in die Sprache, ob mit oder ohne Sternchen. Besorgt Sie diese Entwicklung als Historiker?
Naja, also ich würde gesellschaftliche Spaltungen jetzt nicht in dem Maße, wie es gerade hätte klingen können, auf Angela Merkel zurückführen. Aber sie hat ihren Anteil an der gegenwärtigen Situation. Und ich glaube, die Situation, die Sie beschreiben, hängt auch damit zusammen, dass sich Teile des politischen Systems Teile der Gesellschaft politisch nicht hinreichend repräsentiert fühlen. Angela Merkel ist ja machtpolitisch, sie war ja professionelle Machtpolitikerin, hat ja machtpolitisch so regiert, dass sie die CDU nach links verschoben hat. Dadurch hat sie der SPD und den Grünen das Wasser abgegraben. Sie hat aber zugleich auf der rechten Seite die berühmt-berüchtigte Repräsentationslücke eröffnet. Über die Zeit gesehen hat die CDU ja auf der linken Seite weniger gewonnen, als sie rechts verloren hat, wenn sie das Wahlergebnis von Angela Merkel von 2017 mit dem von Edmund Stoiber von 2002 vergleichen. Dann hat sie 15% der Stimmen, der Anteile, die die Union 2002 gewonnen hatte, über die Zeit verloren. Das heißt, sie hat links weniger gewonnen als rechts verloren. Aber diese Verluste auf der rechten Seite waren dadurch neutralisiert, dass vor allen Dingen mit der AfD ja niemand koaliert hat. Während auf der anderen Seite Merkels Politik die SPD und die Grünen noch stärker geschwächt hat, als sie es mit der CDU getan hat. Und so konnte sie regieren mit dieser Konstellation. Aber das war immer eine prekäre Konstellation, die vor allen Dingen zur Folge hatte, dass sie die Union politisch, inhaltlich entkernt hat. Und das Problem ist, das hat man dann auch im Wahlkampf gesehen, die Union hat ja zunächst versucht, mit dieser Methode Merkel weiter zu regieren. Und sie konnten im Wahlkampf beobachten, je stärker die CDU auf Anpassung und Konfliktvermeidung setzte, desto mehr ist es mit ihr bergab gegangen. Und den Trend hat sie erst drehen können, als sie dann doch versucht hat, Profil zu zeigen und Unterschiede geltend zu machen. Und das ist aber über die reine Frage der Wählerprozente hinaus das Problem, dass die Union nicht mehr in hinreichendem Maße die bürgerliche Mitte, und damit meine ich nicht so eine Wischiwaschi-Mitte von wir sind alle Mitte und meine Frau ist auch Mitte und sonst alle sind auch Mitte, sondern eine wirklich bürgerliche Mitte, die hat die CDU, die Union und insbesondere die CDU nicht mehr hinreichend repräsentiert. Und da liegt das Problem der Union, wie ich sagen würde, vor allen Dingen auf demokratiepolitischer Ebene.
Ich teile alles, was Herr Röder gerade gesagt hat. Aber ich sehe darin dann auch den Fehler, ich weiß schon, hätte Fahrradkette, aber den Fehler von Armin Laschet, sich nicht beherzt genug davon emanzipiert zu haben, als der nächste Kanzler ja, für klar. die Union. Das hat er nicht gemacht, das hat er sich nicht getraut. Vielleicht entspricht es auch nicht seinem Naturell, seinem politischen Naturell.
Er hat es einmal angedeutet, Herr Schwenicke, als er dieses Modernisierungsjahrzehnt angekündigt hat. Da hat er aber gemerkt, dass man hatte, oh, das kann man mir ja als Kritik an Merkel auslegen. Und dann ist dem nichts gefolgt.
Jo. Aber ich finde, Sie beide reden sehr aus westdeutscher Perspektive. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, die in den neuen Bundesländern die CDU eingefahren hat, dann weiß ich einfach nicht, ob es dort in dieser Weise eine etablierte, vielleicht auch bräsige bürgerliche Mitte, wie Sie sie eben beschworen haben, überhaupt je gegeben hat. Also die Bereitschaft eines ja wirklich riesigen Teils der Bevölkerung, der ostdeutschen Bevölkerung zur AfD zu laufen, weil ihnen die CDU nicht mehr rechts genug ist, ist etwas, das hat sich ja in Westdeutschland so, außer an ganz kleinen bestimmten Orten, aber so und schon gar nicht so flächendeckend nicht etablieren können. Das heißt, was ich für eine spannende Frage halte, auch im Hinblick auf Aufarbeitung, ist, kann man eigentlich von der CDU überhaupt als gesamtdeutscher Partei mit Blick auf die Wählerschaft sprechen? Oder sind das doch riesige kulturelle Unterschiede, die sich da auftun?
Ja, ich würde dieser Analyse zustimmen, Frau Gauss, die Sie da äußern. Ich würde dem eines entgegenhalten, das mit der bürgerlichen Gesellschaft, wie ich das gesagt habe, da haben Sie, glaube ich, recht. Aber entgegenhalten würde ich dem den Fall von Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, was ja nun wirklich ein prekäres Land ist, was die Wählerschaft angeht. Und Haseloff hat es doch in einer Weise geschafft, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu gewinnen, in der er dann doch für ein erkennbares Profil gestanden ist, das jetzt sich nicht nur an seiner Person, sondern auch an dem aufgehangen hat, was er als Person verkörpert hat.
In viel größer emanzipatorischer Leistung von Angela Merkel, ohne illoyal dabei zu sein. Das war die Kunst, die er immer da gezeigt hat. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall. Ich habe vorhin schon von der Anne-Will-Sendung gestern Abend kurz gesprochen. Es ist kein Zufall, dass ich persönlich jedenfalls gestern Abend den schlechtest gelaunten Rainer Haseloff gesehen habe, der mir je vor Augen gekommen ist, weil er das, glaube ich, nicht aushält, dass der Union das so widerfahren ist, wo er selbst in seinem Bundesland, Sie haben es beschrieben, extrem schwere Verhältnisse für einen Unionspolitiker da, wo er selbst es hingekriegt hat, einerseits emanzipatorisch zu agieren und andererseits nicht als illoyal dazustehen.
Eine interessante Beobachtung vom Sonntag ist natürlich auch, dass die politischen Ränder von dieser diesem gesellschaftlichen Grummeln, nenne ich es mal, überhaupt nicht profitieren konnten. Die Linke fällt unter 5%, hält sich nur dank der Grundmandatsklausel als Gruppe im Bundestag, und auch die AfD fällt hinter ihr Ergebnis von 2017 zurück. Warum zeigt sich diese kulturelle Spaltung nicht im Wahlergebnis bei den Parteien, die eigentlich wesentlich von einer Proteststimmung leben?
Aber ich würde doch nachdrücklich gerne widersprechen wollen, wenn hier von den Parteien der Ränder die Rede ist. Die Linke in Ostdeutschland vor allem ist eine sehr biedere, brave Partei, die durchaus verfassungstreu ist. Und die AfD ist in weiten Teilen rechtsextremistisch. Also da fühle ich mich immer sehr unwohl, wenn von den Rändern rechts und links die Rede ist. Aber etwas haben sie in der Tat gemeinsam, glaube ich. Sie haben beide ihr Thema in diesem Wahlkampf nicht gefunden. Migration, worauf die AfD ja immer geritten hat, ist kein großes Thema gewesen in diesem Wahlkampf. Da hat die AfD nicht davon profitieren können, wobei man trotzdem sagen muss, sie haben sich etabliert. Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass sie wieder im Bundestag sind, schlimm genug. Und die Linke hat das gesagt, was sie immer sagen, hat stärkere Sozialmaßnahmen angemahnt, hat außenpolitisch einen eigenen Kurs versucht weiterzufahren. Das hat offensichtlich nicht gereicht, um bei Leuten, die da unentschieden waren, die würden dann lieber gleich SPD wählen, in der Hoffnung, dass es einen Wechsel im Kanzleramt gibt.
Ich hatte eingangs ja gesagt, dass das Personal noch mal viel, viel wichtiger geworden ist, als es ohnehin schon war. Und das gilt auch für diese beiden Parteien. Es war ein schwaches Personalangebot, was AfD und die Linke da aufs Podest gestellt hatte. Und auch das trägt meines Erachtens zu diesen mäßigen bis saumäßigen Wahlergebnissen bei, saumäßig, also was die Linke anlangt. Da merkst du eben auch, dass einer Partei wie der Linken auch eine Sarah Wagenknecht in Wahrheit gut tut, auch wenn sie selber oder wenn weite Teile der Partei an dieser Frau leiden wie Hunde und Hündinnen. Aber es macht das Spektrum natürlich breiter, und nichts gegen persönlich jetzt gegen Tino Chrupalla und Frau Weidel, aber das sind eben auch Persönlichkeiten oder Personen, mit denen du in der Öffentlichkeit, also denen die Herzen einfach nicht zufliegen. Ja? Und da muss man jetzt den alten Knurrhahn, Herrn Gauland, nicht wirklich in den Heiligenstand versetzen. Aber der hat natürlich ein anderes Charisma gehabt als die beiden, die da für die AfD jetzt angetreten sind.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen bei der Frage, Herr Heger, die Sie gerade ansprachen. Tatsächlich hat es mich eigentlich auch überrascht. Wir haben ja ein Abschmelzen der Ränder gesehen. Das widerspricht ja eigentlich den Alltagserfahrungen, die wahrscheinlich viele von uns mit mir teilen, dass sich doch die Gesellschaft zumal über Corona in ziemlichem Maße polarisiert hat. Da sind ja Leute, haben sich selbst in radikalisierten Positionen wiedergefunden, von denen man das gar nicht erwartet hätte. Also insofern widerspricht es eigentlich den Alltagserfahrungen, aber es entspricht dem, was sozialpsychologische Befunde sagen, dass nämlich diese Gesellschaft gerade nach Corona ein ganz starkes Bedürfnis nach Ruhe und nach Stabilität hat. Und das könnte man aus diesem Wahlergebnis, wenn man möchte, herauslesen. Und dann würde man auf die Frage, die Sie eingangs mal gestellt haben, zurückkommend sagen können, ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um die Stabilität in diesem Lande machen. Worüber ich mir eher Sorgen mache, ist die Innovationsfähigkeit dieses Landes, wenn das Bedürfnis nach Ruhe und Stabilität, keine Experimente, keine Veränderung so stark ist, wie es darin offensichtlich zum Ausdruck kommt.
Wir sind ganz knapp am Ende der Sendezeit. Deshalb, Herr Schwennecke, bitte um eine kurze Antwort bei den Koalitionsverhandlungen. Da wollen Laschet und Scholz beide aufs Tempo drücken. Wie stehen die Aussichten dafür, dass es gelingt?
Also gestern sprach ich noch von Weihnachten, die das werden kann. Ich kann mir das auch tatsächlich schneller vorstellen, weil die Kernfrage ist Ampel oder Jamaika. Wenn die Grünen und die FDP jetzt schnell eine Basis finden, mit der sie dann an den zwei Türen anklopfen, dann kann es vielleicht sogar schneller gehen, als wir gestern Abend noch gedacht haben.
Ich danke Ihnen für die Diskussion. Nach der Bundestagswahl regiert uns jetzt der Kompromiss. Das war das Thema in diesem SWR2-Forum mit den Publizisten Bettina Gauss und Christoph Schwennecke und dem Historiker Professor Andreas Rödder. Mein Name ist Matthias Heger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.